ARD Sounds.
US-Präsident Donald Trump sieht im Iran eine größere Bedrohung als in Russlands Machthaber Putin. Daran lässt er überhaupt keinen Zweifel. Das aber heißt noch lange nicht, dass wir das genauso sehen müssen. So lautet die zuletzt immer deutlicher von Bundesregierung, EU und den meisten europäischen NATO-Partnern über den Atlantik gesandten Botschaft. Und der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes André Wüstner warnt eindringlich davor, sich vom Wesentlichen ablenken zu lassen.
Bei all der notwendigen Fokussierung auf dem Iran müsste unser Schwerpunkt weiterhin im Osten sein. Für Putin ergibt sich gerade ein ideales Zeitfenster. Wir innerhalb der NATO, auch aufgrund des Agieren von Trump, Stichwort Vertrauensverlust, haben schon eine Abschreckungslücke. Und ich befürchte, dass diese größer wird. Und dass Putin jetzt erkennt, für ihn gibt sich in den nächsten 1-2 Jahren ein ideales Zeitfenster, die NATO zu testen.
Eine sehr deutliche Warnung von Oberst André Wüstner im Exklusivinterview mit unserem Kollegen Uli Haug im ARD-Hauptstadtstudio. Wir von Streitkräfte und Strategien können garantieren, was die Berichterstattung angeht, tun wir das eine, ohne das andere zu lassen. Wir widmen uns beiden Schauplätzen, Nahost und der Ukraine, sehr ausführlich. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann. Heute ist Dienstag, der 24. März und wir zeichnen diesen Podcast um 11 Uhr auf.
Geht eigentlich nur mir das so, Stefan, oder findest du es auch auffällig, dass Donald Trump sehr gerne jeweils den Wochenbeginn zu nutzen scheint, also genau dann, wenn Börsen und Märkte öffnen, um Hoffnungen auf ein Kriegsende in Nahost zu nähren? Vor genau 2 Wochen hatte ich die Sendung schon mal mit der Ankündigung eröffnet, dass Trump spekuliere, der Krieg könne bald zu Ende sein.
Ja, du spielst darauf an, dass er genau das an diesem Montag auch wieder getan hat, als er von angeblich prima laufenden Verhandlungen mit dem Regime in Teheran sprach und dass der Iran gerne einen Deal wolle.
They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out.
Sie wollen einen Deal, wir wollen auch einen Deal. Und wenn man das nicht löse, dann bomben wir uns eben weiter unsere kleinen Herzen aus dem Leib, so die wortwörtliche Übersetzung. Der erste große Vorteil von Trumps Verhandlungsankündigung war, er konnte ein von ihm selbst gesetztes Ultimatum vorerst vom Tisch nehmen, mit dem er sich vermutlich selbst mehr unter Druck setzte als den Iran, nämlich, dass man die großen Kraftwerke angreifen werde, wenn der Iran nicht die Straße von Hormuz öffne.
Tja, woraufhin der Iran gedroht hat, dann seinerseits Angriffe zu starten auf Energiereserven und Trinkwasserversorgung im Golf, etwa diese riesigen Meerwasserentsalzungsanlagen. Und siehe da, zweiter großer Vorteil von Trumps Ultimatumverschiebung, die Erleichterung war groß, der Ölpreis ist zumindest kurzfristig gesunken, die Märkte haben etwas durchgeatmet, mal sehen, wie nachhaltig das ist, Kai. Inzwischen sind die Preise ja schon wieder gestiegen und der Iran selbst hat direkte Gespräche ja auch gleich dementiert.
Jedenfalls ist der US-Präsident eindeutig weiter auf der Suche. Vor kurzem war er auf der Suche nach Partnern, um die Straße von Hormuz frei zu bekommen. Da bekam er von den NATO-Alliierten eine Absage. Jetzt sucht er weiter nach der Ausgangstür aus diesem Krieg. Oder wie siehst du das, Stefan? Kommen wir dieser Ausgangstür, kommen wir dem Ende dieses Krieges irgendwie näher?
Also ich habe nicht den Eindruck, dass sie eine Exit-Strategie wirklich haben, weder im Weißen Haus noch im Pentagon. Aber ich sehe, wie stark Trump jetzt innenpolitisch unter Druck gerät, denn seinen MAGA, seinen Make America Great Again Anhängern hatte er ja versprochen, die USA aus fernen Kriegen rauszuführen oder herauszuhalten. Und er hat ihnen auch versprochen, dass ihr Leben deutlich besser und billiger wird. Und steigende Spritpreise, stockende Lieferketten, eine verunsicherte Wirtschaft und nervöse Börsen, das alles ist natürlich Gift für den Wahlkampf. Und Trump muss ja bei den Kongresswahlen im Herbst um die Mehrheit seiner Republikaner fürchten. Und ich glaube, dass er deshalb so oft behauptet, was er in Wahrheit noch nicht erreichen kann, nämlich der Krieg sei eigentlich fast schon zu Ende.
Bevor wir gleich weiter genauer auf die Lage in Nahost schauen, lass mich noch sagen, dass wir natürlich nicht die Ukraine darüber vergessen. Den mahnenden Bundeswehrverbandschef Wüstner haben wir ja noch ganz frisch im Ohr. Und wir haben in unserem Schwerpunkt eine Recherche unserer Kollegin Julia Weigelt, ein Schwerpunkt, mit dem wir eine kleine Reise in die Psyche des US-Präsidenten antreten. Julia hat sich nämlich mit der Frage befasst, welche Rolle Emotionen und Gefühle bei politischen Entscheidungen spielen. Und das ist ja irgendwie brandaktuell, wenn man sich die politischen Salti Trumps, was Nahost angeht, anschaut. Aber zunächst, wie gewohnt, Stefan, die nur vermeintlich banale Frage, wie ist die aktuelle Lage?
Ja, die Lage bleibt angespannt, ist ziemlich unübersichtlich und teilweise widersprüchlich. Ich weiß, das sagen wir hier oft über Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber ich meine jetzt erstmal den Nahostkonflikt und knüpfe an die ja oft wirren oder gar wahrheitswidrigen Behauptungen von Donald Trump an seine wilden Drohungen und was der gern spontan plaudernde Präsident der USA mal eben Reportern zuruft oder der Welt in Großbuchstaben zupostet. Wer also Trumps Tiraden als Gradmesser für den Kriegsverlauf nimmt, der ist schlecht beraten. Aber, das müssen wir auch sagen, auch die Meldungen über vermeintliche militärische Erfolge der israelischen Streitkräfte müssen wir mit Vorsicht betrachten und erst recht natürlich die Kriegspropaganda der Mullahs, ein Regime, das vielleicht noch nicht mit dem Rücken zur Wand steht, aber zumindest erheblich geschwächt sein dürfte und schon deshalb reflexartig Stärke zeigen muss. Wer da in welchem Maße täuscht und trickst, prahlt und blöfft für uns und von hier aus ist das schwer zu verifizieren, Kai.
Was kann man denn aus den vermeldeten Angriffen und Gegenangriffen und den registrierten Ausmaßen der Zerstörung ableiten?
Ja, zumindest lässt sich ableiten, dass der Krieg im Nahen Osten noch nicht signifikant an Intensität verliert und nach wie vor Tod, Leid und Zerstörung mit sich bringt. Schätzungen zufolge sollen im Iran schon mehr als 1.500 Menschen getötet worden sein, im Libanon mehr als 1.000. Israel hat 15 Tote zu beklagen, das US-Militär 13 und hinzu kommen etliche Zivilisten in der Golfregion, ob an Land oder an Bord von Frachtschiffen. Und dann 3,2 Millionen Menschen im Iran und mindestens 1 Million im Libanon sind auf der Flucht. Das sagte ein UN-Vertreter am Montag. Jorge Moreira da Silva rief die Kriegsparteien dazu auf, den Konflikt mit diplomatischen Mitteln zu lösen. Es gebe keine militärische Lösung.
Ich nehme an, das dürften die Militärs ganz anders sehen.
Naja, der Kommandeur der US-amerikanischen Central Command sagte jedenfalls, die Angriffe auf den Iran verliefen planmäßig oder seien dem Plan sogar voraus. Man sehe, dass der Iran in einem Akt der Verzweiflung zivile Ziele angreife. Admiral Brad Cooper sagte dem auf Farsi ausstrahlenden Sender Iran International in einem Interview am Montag übrigens, in den vergangenen 2 Wochen habe der Iran absichtlich mehr als 300 Mal zivile Ziele attackiert. Luftschläge des Regimes gegen andere Ziele im Nahen Osten nehmen dagegen spürbar ab, so der Admiral. Am Anfang des Konfliktes habe man noch Dutzende Drohnen und viele Raketen registriert. Nun seien es nur noch 1 oder 2 zur Zeit. So soll der Iran, das noch als Ergänzung, Kai, 2 ballistische Raketen und 36 Drohnen auf Bahrain abgefeuert haben, aber laut dessen Verteidigungsministerium binnen 24 Stunden. Also die leiten daraus ab, es wird weniger.
Du hattest ja in der letzten Ausgabe berichtet, dass die Erfolgsmeldungen aus Washington und Tel Aviv nicht immer gleich klingen. Also noch nicht mal die kommunizierten Kriegsziele und die militärischen Strategien irgendwie synchron wirken.
Ja, das leitet sich daraus ab, dass es einen wichtigen Unterschied gibt aus meiner Sicht, nämlich dass Israel direkt auf seinem Staatsgebiet getroffen wird von iranischen Luftangriffen. Erst am Wochenende wurden ja bei Einschlägen in Arad und Dimona im Süden Israels mehr als 100 Menschen verletzt, darunter auch Kinder. Dutzende Gebäude wurden völlig zerstört und wie durch ein Wunder habe es keine Toten gegeben, berichten Augenzeugen. Es wird übrigens noch untersucht, warum Israels Abwehrsystem diese iranischen Raketen nicht abfangen konnte. Bei Angriffen auf Tel Aviv soll der Iran immer wieder auch die von vielen Staaten geächtete Streumunition eingesetzt haben, die ja über ein größeres Gebiet fatale und verheerende Wirkung haben kann, wie wir wissen. Und einen israelischen Toten gab es bei Luftangriffen am Sonntag an der Grenze zum Libanon. Das israelische Militär musste allerdings inzwischen einräumen, selbst für den Tod dieses Mannes verantwortlich zu sein. Fehlgeleitete Artillerie sei die Ursache gewesen. Der Zivilist wurde in seinem Auto getroffen. Mein Eindruck bleibt, Kai, während Donald Trump zwischendurch so tut, als sei der militärische Sieg schon errungen und der Krieg schon fast Geschichte, stellen Benjamin Netanyahu und seine Generäle klar, dass der Erzfeind Iran noch nicht geschwächt genug ist. Israels Premierminister hat am Wochenende übrigens weitere Länder dazu gedrängt, sich dem Kampf gegen den Iran anzuschließen. Wir hören mal rein.
Israel und die USA handeln gemeinsam für die gesamte Welt. Und es ist Zeit, dass sich die Führer der anderen Länder anschließen. Ich bin froh, sagen zu können, dass sich manche in diese Richtung zu bewegen beginnen, aber wir brauchen mehr. Präsident Trump hat die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, dieses terroristische, fanatische Regime von Al-Faran zu konfrontieren. Dieser Aufruf dient nicht nur der Sicherheit der USA oder Israels, sondern der Sicherheit der gesamten Welt.
Ja, und Netanyahu warnte dann noch vor Irans ballistischen Interkontinentalraketen. Diese hätten die Kapazität, auch tief in Europa zu treffen, Kai.
Das israelische Militär hat ja nun am Montag mit dem begonnen, was ist, Zitat, eine groß angelegte Welle an Luftschlägen gegen die Infrastruktur des iranischen Terrorregimes nennt. In Teheran waren denn auch am Montagnachmittag etliche Explosionen zu hören. Was genau da getroffen wurde, ließ sich aber bislang nicht zweifelsfrei klären, oder doch?
Nein, das wissen wir nicht und das bleibt auch im Dunkeln, weil darüber nicht genau informiert wird. Was wir wissen, ist, dass Israel derweil seine Angriffe auf Stellungen der Hisbollah im Libanon fortsetzt, also der schiitischen Terrormiliz, die vom Iran finanziert, bewaffnet, ausgebildet und dann von Teheran als Stellvertreterarmee gegen Israel eingesetzt wird, seit vielen Jahren oder Jahrzehnten schon. Libanons Regierungschef hat Teheran in einem TV-Interview nun beschuldigt, auch unmittelbar auf dem Boden seines Landes zu operieren.
Sie wollten nach eigener Aussage Rache für den iranischen Ayatollah Khamenei. Es ist aber nicht Sache der Libanesen, dessen Tod zu vergelten. Inzwischen sind die iranischen Revolutionsgarden im Libanon präsent und befehligen die Hisbollah.
Tja, und offenbar soll nun eine Pufferzone zum Nachbarn im Norden gebildet werden. Das schließen Militärexperten aus der Tatsache, dass Israel am Montag mit Luftschlägen eine wichtige Brücke über den südlibanesischen Fluss Litani zerstört hat. Vermutlich, um die Hisbollah daran zu hindern, Verstärkung und Nachschub in diese Region zu bringen. Bereits am Sonntag war eine Brücke unweit der Hafenstadt Tyre zerstört worden. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und Libanons Präsident Joseph Aoun nannte die Angriffe auf Brücken im Süden ein Vorspiel für eine Bodeninvasion. Und auch aus Kairo kam Kritik. Ägyptens Außenminister sagte, die absichtliche Zerstörung von Infrastruktur im Libanon repräsentiert Israels offensichtliche Politik der Kollektivstrafe. Der Vorwurf also, Kai, ein Verstoß gegen die Genfer Konvention.
Dann lass uns mal kommen zum Krieg in der Ukraine, der ja mit dem Nahostkrieg in mancherlei Hinsicht verwoben ist, was wir immer wieder berichtet hatten. Und was auch Volodymyr Selenskyj, der ukrainische Präsident, nicht müde wird zu betonen.
Ja, für den ukrainischen Präsidenten bleibt die Moskau-Mullah-Connection, so nenne ich das mal, die Achse des Bösen. Selenskyj hat auch in seiner jüngsten Videoansprache gewarnt, dass Putin seinen iranischen Verbündeten nach wie vor aktiv helfe.
Es gibt zunehmend Beweise, dass die Russen das iranische Regime weiter mit Geheimdienstinformationen unterstützen. Das sind eindeutig destruktive Aktivitäten, die gestoppt werden müssen, weil sie nur zu weiterer Destabilisierung führen. Alle anständigen Staaten sind daran interessiert, Sicherheit zu garantieren und eine größere Krise zu verhindern. Die Märkte reagieren schon negativ und das verschärft die Treibstoffsituation in vielen Ländern erheblich. Indem die Russen dem iranischen Regime helfen, sich über Wasser zu halten und militärisch gezielter zu treffen, verlängern sie faktisch den Krieg. Darauf muss es eine Antwort geben.
Und Selenskyj fürchtet ja auch, dass die öffentliche Wahrnehmung sich ganz in den Nahen Osten verlagert und die Ukraine sozusagen vergessen wird, wo Russlands Vollinvasion nun schon im fünften Jahr ist. Wie ist aktuell die Lage?
Die ist eigentlich unverändert, so wie wir sie bei unserer Reise auch erlebt haben. Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine geht unvermindert weiter, ob mit gezielten Luftangriffen auf die Zivilbevölkerung oder den mit massiven Verlusten erkämpften, aber bestenfalls geringen Geländegewinnen der russischen Streitkräfte. Wir sind bekanntlich zurückhaltend mit offiziellen angeblichen Erfolgsmeldungen, weil sie natürlich die Moral der eigenen Truppe stärken und den Gegner einschüchtern sollen, aber weil auch unabhängige Medien mittels öffentlich zugänglicher russischer Todesanzeigen und Friedhofsdaten hochrechnen, dass die Angreifer durchschnittlich deutlich mehr als 1.000 Soldaten durch Tod oder schwere Verwundungen verlieren jeden Tag. Da wirkt zumindest plausibel, was die Kommandeure von Kiews Drohnentruppen behaupten, nämlich sie hätten in der vergangenen Woche fast 9000 Angreifer ausgeschaltet, wie es dann immer heißt.
Und auch im fünften Kriegsjahr wird nun wieder spekuliert, ob die russischen Angreifer eine Art Frühjahrsoffensive vorbereiten oder ob die womöglich schon im Gange ist. Präsident Zelensky hatte unlängst genau davor gewarnt. Gibt es konkrete Anzeichen dafür?
Ja, die gibt es. Der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte, General Oleksandr Sirski, berichtet, die russischen Truppen hätten ihre Angriffe in der vergangenen Woche intensiviert. Und auch der unabhängige Think Tank Institute for the Study of War, kurz ISW, der sieht das als Zeichen für eine Frühjahrsoffensive. Und zwar vor allem gegen den ukrainischen Festungsgürtel im Donbass. Dort habe es auf beiden Seiten Bewegungen von Truppen und schwerem Gerät gegeben. Und laut Sirski haben die Russen zehntausende Soldaten für äußerst verlustreiche Infanterieoperationen eingesetzt. Zuletzt sollen dort täglich 1500 der Angreifer gefallen sein oder schwer verwundet worden sein.
Wenn die Verluste aber derart hoch bleiben, kann Wladimir Putin das bei den jetzigen Rekrutierungszahlen überhaupt ausgleichen?
Also er tut so, als würde es hinbekommen. Experten haben da aber starke Zweifel. Das lasse sich mittel- und langfristig so nicht durchhalten, sagen sie. Und das ISW hält deshalb auch an seiner Einschätzung fest, es sei unwahrscheinlich, dass die russischen Streitkräfte den Festungsgürtel innerhalb dieses Jahres, also innerhalb von 2026, erobern könnten. Und wer zumindest gelegentlich russische Nachrichten verfolgt, der wird bemerken, dass die öffentlichen Erwartungen bezüglich militärischer Erfolge auch ziemlich gedämpft werden und die Bevölkerung in Russland eingestimmt wird auf weiterhin hohe Verluste. Die kriegen das ja durchaus mit. Ein Duma-Abgeordneter hat am Montag gesagt, dass noch Kai, alle Kriege hätten Opfer, aber die russischen Streitkräfte versuchten, die Verluste zu minimieren, indem sie auf Slowjansk und Kramatorsk nur in einem gemächlichen Tempo vorrückten, so hat es der Mann im Parlament formuliert.
Lass uns doch mal schauen auf die ukrainischen Angriffe auf Ziele in Russland, mit denen das Land ja versucht, die Öl- und Gasinfrastruktur, die ja auch Putins Kriegsmaschinerie finanziert, zu treffen.
Ja, diese Luftangriffe gehen weiter, nach meiner Beobachtung jede Woche. Der ukrainische Generalstab hat kürzlich erst gemeldet, man habe im russischen Ostseehafen Primorsk ein Ölterminal getroffen, dazu eine Ölraffinerie in der Stadt Ufa. Das liegt in der Region Baschkortostan und das sind rund 1400 Kilometer von der ukrainisch-russischen Grenze entfernt. Die Ukraine versucht übrigens gleichzeitig weiterhin den Krieg auch für Russlands Bevölkerung direkt in ihrer Heimat spürbarer zu machen. Die gezielten Angriffe auf die Flughäfen russischer Großstädte gehen weiter. Ich habe gestern Bilder gesehen vom St. Petersburger Flughafen Pulkova, wo tausende Passagiere offenbar gestrandet waren und auf dem Fußboden kampieren und schlafen mussten, weil hunderte Flüge gestrichen werden mussten aufgrund der Bedrohung durch ukrainische Drohnen. Das ist militärisch vielleicht nicht so relevant, aber spielt psychologisch natürlich eine große Rolle.
Du hattest Ende vergangener Woche ja berichtet, wie Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán in Brüssel verhindert hat, dass der Ende 2025 von ihm ja ursprünglich mitbeschlossene 90 Milliarden Euro Kredit für die Ukraine freigegeben wird. Und diesen Kredit braucht die Ukraine bekanntlich dringend für die Landesverteidigung. Und offenbar hat sich Ungarn in den vergangenen Tagen abermals besonders russlandfreundlich gezeigt.
Ja, es scheint sich der Verdacht zu erhärten, die Ungarn würden den Kreml mit internen EU-Informationen füttern. Das Gerücht ist nicht ganz neu. Nun hat die Washington Post am Wochenende berichtet, Ungarns Außenminister Péter Szijjártó würde während EU-Verhandlungspausen regelmäßig Telefongespräche führen, um seinen russischen Amtskollegen Sergej Lavrov direkt über Entscheidungen und mögliche Lösungen in Brüssel zu unterrichten. Und die Zeitung beruft sich auf mehrere aktuelle und ehemalige europäische Regierungsvertreter. Zumindest in Warschau hat der Bericht niemanden überrascht. Kai, die polnische Regierung vermutet nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk schon lange, dass Ungarn EU-Informationen an Russland weitergibt. Tusk reagierte mit seiner Äußerung auf einen Bericht der Washington Post, wonach die ungarische Regierung dem Kreml über Jahre hinweg detaillierte Informationen aus EU-Ratssitzungen geliefert haben soll und schrieb auf der Plattform X,
Die Nachricht, dass Orbáns Leute Moskau über EU-Ratssitzungen bis ins Detail informieren, sollte niemanden überraschen. Wir hatten schon lange unsere Vermutungen. Das ist ein Grund, warum ich das Wort nur ergreife, wenn es unbedingt nötig ist und dann nur so viel sage, wie nötig.
So, und Szijjártó, also der ungarische Außenminister, der nannte Tusks Aussagen auf X Fake News und konterte seinerseits:
Ihr verbreitet Lügen, um die Tiszó-Partei zu unterstützen und eine Pro-Kriegs-Marionettenregierung in Ungarn zu installieren. Das werdet ihr nicht bekommen.
So, und zur Einordnung, Kai, Tiszó ist natürlich die führende Oppositionspartei in Ungarn, die 3 Wochen vor den Parlamentswahlen in Umfragen vorne liegt. So viel also zur Lage, Kai. Eines vielleicht noch zum Abschluss mit Blick auf die Kriege in der Welt und die Frage, wie sich Deutschland eigentlich wappnen sollte. Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes, André Wüstner, hat in dem von dir ja vorne schon erwähnten Interview unserem Kollegen Uli Hauck gesagt, er rechne mit einem deutlich höheren Personalbedarf bei der Bundeswehr. Die Truppenstärke müsse oberhalb von 300.000 liegen, also deutlich höher als die derzeit vom Verteidigungsministerium geplanten 260.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten bis Mitte der 2030er Jahre. Wüstner begründet seine Schätzung von mehr als 300.000 Soldatinnen und Soldaten mit Verpflichtungen, die Deutschland gegenüber der NATO eingegangen ist. Und der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes rechnet spätestens in 2 Jahren mit einer erneuten Wehrpflichtdebatte. Nämlich, wenn die Bundeswehr die Infrastruktur und das Material zur Verfügung hat, aber dann das Personal nicht ausreicht, so hat er es formuliert. Da kommen Sie also wieder, Kai, die Zweifel daran, dass die Bundeswehr ihre Personalprobleme mit dem freiwilligen Wehrdienst beseitigen kann. Den Link zum Interview mit Wüstner, den packen wir in die Shownotes.
Und damit kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt bei Streitkräfte und Strategien. Wir schauen uns etwas genauer an, wie politische Entscheidungen entstehen können. Vor allem solche, die Fragezeichen entstehen lassen, bei denen man sich fragt, wie kommen diese Politikerinnen und Politiker eigentlich auf so eine Idee? Ein Beispiel, die Idee von US-Präsident Donald Trump, vom Frühjahr 2025 Grönland besitzen zu wollen. Die Sache ist ja Anfang dieses Jahres dann richtig eskaliert und konnte nur mit Mühe wieder eingefangen werden. Trump hatte gedroht, sein Ziel notfalls auch mit militärischer Gewalt durchsetzen zu wollen. Gewalt gegen NATO-Verbündete. Denn Grönland gehört zu Dänemark, einem NATO-Gründungsmitglied. Was Trumps Vision in Anführungsstrichen dafür sei, wollte ein Journalist bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus im März 2025 erfahren. Eine Pressekonferenz, bei der auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte dabei war.
Nun, ich denke, das wird passieren. Und ich denke gerade, ich habe vorher nicht viel darüber nachgedacht, aber ich sitze hier mit einem Mann, der dabei eine sehr wichtige Rolle spielen könnte. Weißt du, Mark, wir brauchen das für die internationale Sicherheit. Nicht nur für Sicherheit, sondern international. Wir haben viele unserer Lieblingsspieler, die an der Küste herumkreuzen, und wir müssen vorsichtig sein. Und wir werden mit dir darüber sprechen. Das ist eine sehr angemessene, wirklich eine sehr angemessene Frage.
Das Thema im hohen Norden, also die Arktis, also was Sie getan haben, also wenn es um Grönland geht, ja, wir schließen uns den USA nicht an. Ich würde das für mich aus dieser Diskussion herauslassen, weil ich die NATO nicht mit hineinziehen möchte. Aber wenn es um den hohen Norden und die Arktis geht, haben Sie völlig recht. Die Chinesen wenden diese Regeln jetzt an. Wir wissen, dass die Russen aufrüsten. Wir wissen, dass wir zu wenige Eisbrecher haben.
Nach monatelangem Tauziehen haben die USA zwar inzwischen zurückgerudert und militärische Gewalt ausgeschlossen, doch ob der Konflikt damit ausgestanden ist, weiß keiner. Außer Donald Trump vielleicht. Wie kommen solche Ideen, wie kommen solche Entscheidungen also zustande? Meine Kollegin Julia Weigelt hat sich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt. Und ich kann versprechen, es wird eine kleine Reise in die Psyche des heutigen US-Präsidenten. Hallo Julia.
Moin Moin Kai.
Also Präsident Trump hatte die Idee, die mal eben die NATO zerstören oder potenziell sogar einen Krieg mit eigentlich Verbündeten auslösen könnte. Das ist ja etwas, das man sich vor ein paar Jahren wohl kaum hätte träumen lassen. Wie kommen manche Politiker auf solche Ideen, Julia?
Ja, also ich habe darüber mal gesprochen mit Simon Korschut. Er ist Professor für internationale Sicherheitspolitik an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Und er forscht schwerpunktmäßig genau zu der Frage. Und er sagt, um das verstehen zu können, dürfen wir uns erstmal von der Idee verabschieden, dass politische Entscheidungen immer ganz rational getroffen werden. Stattdessen würden Gefühle eben auch eine große Rolle dabei spielen. Und gerade auch bei solchen Verhaltensmustern, wenn also, über die du gerade gesprochen hast, ne, wenn jemand die eigenen Interessen regelmäßig über die anderer stellt oder eben auch ja, impulsive Entscheidungen trifft, die dann am Ende mehr Nachteile als Vorteile vielleicht sogar bringen.
Also sowas zum Beispiel wie Grönland zu annektieren, was ja für die NATO erstmal nur Nachteile hat.
Ja, zum Beispiel sowas. Und solche Verhaltensmuster basieren laut Koschut vor allem auf tiefen seelischen Verletzungen der handelnden Personen, die meistens aus der Kindheit stammen. Weil da unsere Persönlichkeit eben ganz maßgeblich geformt wird, also auch wie wir mit Stress umgehen zum Beispiel.
Aber Julia, ist das nicht ein bisschen zu einfach, jetzt zu sagen, der hatte eine schwere Kindheit und damit ist alles erklärt und damit ist auch alles okay sozusagen?
Also zwei Sachen dazu. Erstens, es gibt einen Unterschied zwischen Verstehen und Einverstanden sein. Also jemand kann absolut nicht einverstanden sein mit bestimmten Entscheidungen und gleichzeitig kann man eben versuchen zu verstehen, warum macht die Person das? Und dieses Verstehen ist dann wichtig, um wirklich Antworten zu finden. Ja, also die wirklich zu nachhaltigen Entscheidungen führen, die die Interessen aller im Blick haben. Also erstens, verstehen geht auch, ohne zwangsläufig einverstanden zu sein. Und zweitens, alles auf eine schwere Kindheit schieben, ist das nicht zu einfach. Ja und nein. Also was ich bei mir häufig finde, wenn ich mich mit solchen Analysen beschäftige, ist, dass ein Teil von mir dann zwar mehr versteht, warum Leute so handeln. Diese Methode, über die wir gleich sprechen, ist relativ einfach. Gleichzeitig fällt es mir dann aber auch nicht immer leicht, angemessen und zweckmäßig darauf zu antworten und mich nicht aus der Fassung bringen zu lassen. Und ja, was ich damit meine, können wir jetzt ja vielleicht mal konkret am Beispiel des US-amerikanischen Präsidenten erforschen.
Ja, da bin ich sehr gespannt, weil ich erstmal immer skeptisch bin, wenn mir jemand erklären will, dass sich schwerwiegende politische Entscheidungen auf die Psyche oder die Kindheit nur einer einzigen Person zurückführen lassen.
Ja, es ist auf jeden Fall auch nur ein Teil der Entscheidungsfindung, das haben wir am Anfang ja auch gesagt. Und gleichzeitig im Fall von Donald Trump haben wir einen außergewöhnlich tiefen Einblick in seine Familiengeschichte. Und zwar durch seine Nichte Mary Trump, also die Tochter von Donalds Bruder Freddie. Mary ist Psychologin und hat auch ein Buch über ihre Familie geschrieben, das heißt »Zu viel und nie genug«. Und Mary schildert da eine Familie, in der emotionale Kälte, Konkurrenzdenken und Härte eben die Regel waren. Ich habe ein Beispiel dazu aus dem Interview, das Mary mit der Tagesschau mal geführt hat. Da erzählt sie von einer Szene, als Donald Trump 14 war, beim Familienessen. Und dabei war auch Marys Onkel Robert. Der ist anderthalb Jahre jünger als Donald Trump. Donald hat Robert irgendwie gehänselt, geärgert. Und sie erzählt dann, wie Donalds Vater und auch die restliche Familie auf diesen Stress reagiert haben.
And he wouldn't stop teasing him and Rob was crying and nobody could get Donald to stop.
Er hörte nicht auf, ihn zu ärgern. Robert weinte. Niemand konnte Donald dazu bringen, aufzuhören. Nicht seine Mutter, nicht seine älteren Geschwister. Schließlich hatte es mein Vater satt. Donald war damals 14 Jahre alt. Da nichts anderes half, nahm er eine riesige Schüssel Kartoffelpüree vom Tisch und kippte sie über Donalds Kopf aus.
Thought it was hysterical and laughed at him. But because he so even then was so thin-skinned that to this day.
Alle außer Donald fanden es urkomisch und lachten ihn aus. Aber weil er schon damals so dünnhäutig war, wird er bis heute einfach still, wenn jemand in der Familie diese Geschichte erzählt. Er ärgert sich sehr, wenn er sie hört. Ich denke, es ist ein entscheidender, ein wichtiger Wendepunkt in seiner Haltung zu meinem Vater und seiner Furcht oder sogar tödlichen Angst vor Erniedrigung. Ich glaube, er war von diesem Punkt an entschlossen, Demütigungen um jeden Preis zu vermeiden. Auf der anderen Seite fiel es ihm auch leicht, Demütigungen als Waffe gegen andere Menschen einzusetzen.
Very comfortable using humiliation as a weapon against other people.
Und diese Schilderungen, die zeigen ja eine ganze Menge. Also einerseits, wie unerwünschtes Verhalten in dieser Familie mit Demütigungen bestraft wurden und andererseits auch, wie wenig Bewusstsein die Familie hat, also bis heute, wie schmerzhaft diese Demütigungen für Donald waren. Und wir können daraus eben mitnehmen, dass Donald Trump bis heute alles tut, um solche Demütigungen oder Dinge, die er als Demütigung empfindet, eben zu vermeiden.
Und wenn wir einen Blick auf Donald Trumps Geschichte werfen, dann ist er ja in einer Unternehmerfamilie groß geworden. Hat das irgendwie eine Rolle gespielt?
Ja, Donalds Vater Fred Trump hat ja eine große Immobilienfirma aufgebaut. Und eigentlich sollte Freds Nachfolger Donalds älterer Bruder Freddy sein. Der war aber laut der Psychologin Mary Trump nicht bereit, für diese Immobilienprojekte zu betrügen und zu stehlen, wie es sein Vater eigentlich gefordert hat. Donald Trump habe solche Geschäftspraktiken allerdings anwenden können. Der hatte damit kein Problem offensichtlich und hat dann den Posten des Nachfolgers im Familienunternehmen bekommen.
Während sein älterer Bruder Freddy ja leer ausging.
Ja, und dieses Dilemma, also einerseits den Vater stolz machen zu wollen und andererseits Kunden nicht betrügen zu wollen und dafür dann vom Vater bestraft zu werden, das war auch einer der Gründe, warum Freddy am Ende zum Alkoholiker geworden ist und dann sogar so viel getrunken hat, dass er mit 43 Jahren gestorben ist.
Also Donald Trump lernt daraus, Gemeinschaftssinn wird bestraft, zumindest in seiner Familie, und kann sogar tödlich sein. Und Rücksichtslosigkeit wird belohnt, ist vielleicht sogar so eine Art Überlebensstrategie.
Ja, Überlebensstrategie, ich glaube, das kann man schon so sagen. Alles, was wir hier besprechen, ist keine Rechtfertigung für rücksichtsloses Verhalten. Es geht erstmal nur ums Verstehen. Warum verhält er sich so? Der Politikexperte Simon Koschut erklärt dann die Folgen dazu.
Wenn man von Kindheitsbeinen an beigebracht kriegt, dass Empathie falsch ist, dass man nicht Mitgefühl zeigen darf, dass Mitgefühl Schwäche ist, dass man immer auf der Gewinnerseite sein muss, auch wenn andere dabei untergehen oder leiden, das macht ja was mit einem. Aber auf der Schattenseite ist eben diese emotionale Kälte, also Verarmung und Verkümmerung von emotionalen Bedürfnissen und emotionaler Sicherheit, die solche Kinder dann in der Kindheit von ihrem Vater, in dem Fall von ihren Eltern, nicht mitbekommen und die sie dann ihr ganzes Leben nicht bekommen. Das prägt die natürlich auch ein Leben lang. Das heißt, sie müssen ihre Bewunderung und ihre Anerkennung immer von außen bekommen. Die können nicht von innen heraus mit sich selbst glücklich sein, mit sich selbst zufrieden sein, sondern die müssen das immer von außen bestätigt bekommen. Und wenn sie das nicht von außen bestätigt bekommen, dann gehen sie sofort in die Abwehrhaltung und gehen sofort auf Angriff über. Das, was man bei Trump eben auch sehr schön sehen kann. Sobald auch nur ein Hauch von Kritik geäußert wird gegen seine Politik, gegenüber ihm als Person, geht er sofort in den Angriff über, weil er das nicht einordnen kann. Er ist einfach nicht emotional stabil genug und auch nicht selbstsicher genug, um sich gegen solche Kritik zu behaupten oder solche Kritik auch souverän zu übergehen.
Da fällt einem natürlich sofort diese Demütigungsszene ein, wo der ukrainische Präsident Zelensky im Weißen Haus zu Gast war und wo dann diese Begegnung vor laufenden Kameras vor der Presse völlig eskaliert ist.
Absolut, ja. Das war im Februar 2025 und ich habe hier auch mal einen Ausschnitt von dieser Pressekonferenz.
Let's start from the beginning.
Sure.
First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless.
You don't know that.
God bless.
You don't
God
know
bless.
That.
You will not have a war.
Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because
I'm
you're in no position to dictate that.
Exactly.
Remember this.
I'm not dictating.
You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good.
You will
good.
Feel influenced.
We're going to feel
I'm,
very
I'm
good and very strong.
You will feel influenced.
You're right now not in a very good position. You've allowed
from
yourself
very,
to be in a very,
very
bad position, and he happens
war.
To be right about
from
it.
From the very beginning of the war,
you're not
Mr.
in a good
I,
position.
I was,
you
I
don't
was
have the cards right now. With us, you start
I'm
having
not
cards.
Playing cards.
Right now, you don't,
very
yeah, you're
serious,
playing cards.
Mr. President.
You're playing
I'm very
cards.
Serious.
You're gambling
I'm
with the lives of millions of people.
You think
you're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country.
So, du hast es schon gehört, wir haben hier keine Übersetzung über den Ton drüber gelegt. Das war gar nicht möglich, ne, weil die sind sich dauernd ins Wort gefallen. Mal eine Zusammenfassung. Also Zelensky hat hier angedeutet, dass der Krieg gegen die Ukraine eben auch negative Auswirkungen auf die USA haben könnte und wollte Trump da eben so zu mehr Unterstützung drängen. Und darauf sagt dann halt Trump immer wieder, Zelensky solle ihm nicht sagen, wie Trump sich fühlen soll.
Disrespectful, also kein Respekt ist vielleicht das Schlüsselwort. Und es ist ja Wahnsinn, wie sich das aufgeschaukelt
total,
hat. Ne? Das konnte man jetzt noch mal hören. Da hat sich Trump offenbar bedroht gefühlt und hat dann versucht, deshalb das Gespräch zu dominieren.
Ja, auf jeden Fall. Und ein letzter Aspekt zu diesem Thema nochmal, woher das kommt, dieser Drang, rücksichtslos zu dominieren. Wir hatten ja schon den Aspekt, dass es in Trumps Fall möglicherweise so eine Überlebensstrategie sein könnte, bewusst oder vielleicht auch unbewusst, um in seiner Familie eben nicht unterzugehen. Das ist die individuelle Ebene einerseits und andererseits kommt dazu auch noch unsere Gesellschaftsstruktur, also das Umfeld, in dem wir aufwachsen, in dem es sehr klare Verhaltensregeln gibt, Erwartungen, wie sich bestimmte Personengruppen zu verhalten haben, zum Beispiel auch, wie sich Männer zu verhalten haben. Und der Politikanalyst Simon Koschut erklärt, dass in unserer Gesellschaftsstruktur Männlichkeit eben oftmals durch ein aggressives Auftreten bewiesen werden müsse. Und Empathie, also das Verstehen von Gefühlen und Bedürfnissen bei anderen, dass diese Empathie bei Männern grundsätzlich eher als Zeichen von Schwäche gesehen werde.
Weil du immer wieder die Bestätigung kriegst, ja, mein Verhalten ist ja richtig, weil gesellschaftlich wird es ja belohnt. Weil die Strukturen ja nun mal so sind, wie sie sind. Und diese männlichen und weiblichen Geschlechternormen, was Gefühlsregeln angeht, also Frauen sollen eher sich kümmern und sollen schön brav sein und Männer dürfen ruhig aggressiv auftreten und dürfen aber keine Gefühle zeigen. Das verstärkt natürlich genau diese Form von Verhalten.
Jetzt verstehe ich eine Sache dabei noch nicht so ganz, Julia, wenn du sagst, Trump hat sich Mitgefühl mit anderen sozusagen abtrainiert, bewusst oder unbewusst. Aber spielen ja in seinen Auftritten doch Gefühle regelmäßig eine große Rolle. Also ich erinnere noch diese Pressekonferenz bei der NATO in Den Haag vergangenes Jahr, als Trump auf einmal, aus meiner Sicht zumindest in dem Augenblick, sehr authentisch Mitgefühl auch zeigen konnte mit einer ukrainischen Journalistin damals, die eine Frage stellte. Und dabei erzählte ihr Mann sei an der Front. Oder Trump benutzt ja auch Emotionen, wenn er Ängste schürt, zum Beispiel vor Migration oder damals bei Corona, wenn er da vom China-Virus gesprochen hat und solcherlei Dinge.
Ja, also das scheint erstmal wie ein Widerspruch, ne? Und es geht doch beides gleichzeitig, sagt der Politikexperte Koschut. Trump sei nämlich durchaus in der Lage, die Ängste von Menschen zu erkennen. Allerdings nutze er sie aus für seine eigenen Interessen, um so ein Wir gegen die Gefühl zu erzeugen, also um Feindbilder auch zu stärken. Wenn man aber sowas macht, dann trifft man nicht Entscheidungen, die die Interessen aller Menschen ernst nehmen. Und das ist nicht nachhaltig.
Gut, jetzt haben wir einiges zu den Gründen gehört, was Trump dazu verleiten könnte, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Aber lass uns doch mal zum zweiten Aspekt kommen. Und der ist ja entscheidend aus meiner Sicht. Wie sollen wir denn mit solchen Menschen umgehen? Oder was sollen andere Politikerinnen und Politiker machen, wenn sie mit eben solchen Menschen konfrontiert sind?
Ja, dazu kann ich mal den Ex-US-General David Petraeus zitieren. Der hat mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, we cannot kill or capture our way out.
Also das ist diese militärische Formel, töten oder gefangen nehmen. Damit kommen wir nicht weiter, sagt Petraeus.
Genau, also mit Gewalt kann man sagen, kommen wir nicht weiter. Das haben wir auch bei Zelensky gesehen, im übertragenen Sinne. Ne? Wenn Trump sich so in eine Ecke gedrängt fühlt, dann führt es eher zu Explosionen. Und wenn Leute so unter Stress sind, dann ist es den Betroffenen oft auch egal, welche Kollateralschäden dabei entstehen. Oder wie impulsive Entscheidungen sogar auf Kosten der eigenen Interessen gehen.
Das ist ja bei Grönland so gewesen. Das ist ja ein Konflikt, der bei Verbündeten tatsächlich zum massiven Vertrauensverlust geführt hat.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man dann in solchen Situationen sagt, was hat der denn für eine dumme Idee? Oder auch versucht ihn irgendwie einzuschränken, das darfst du aber nicht. Das führt dann eher dazu, dass die Person noch mehr darauf beharrt, um sich und anderen zu beweisen, ich bin nicht wehrlos und ich bin was wert, weil ich der Stärkste bin.
Also aggressiv dagegenhalten scheint keine zweckmäßige Strategie zu sein, zumindest nicht für nachhaltige politische Entscheidungen. Was aber dann? Die Methode schmeicheln oder die Methode Ego streicheln?
Das wäre dann das andere Extrem, ne? Also statt Angriff sich zu unterwerfen. Und ich möchte da mal an eine SMS von NATO-Generalsekretär Mark Rutte erinnern, vom Juni 2025. Da war gerade ein NATO-Gipfel in Den Haag und da ging es um die Höhe nationaler Verteidigungsausgaben. NATO-Partnerländer haben da erhebliche Steigerungen versprochen. Und in dieser SMS hat Rutte Trump für sein außergewöhnliches Handeln gelobt, das niemand sonst gewagt hätte, das uns alle sicherer machen würde und dass es Trumps persönlicher Sieg sein werde.
Ja, das erinnere ich noch sehr gut. Und wir wissen von dieser SMS ja, weil Trump sofort einen Screenshot davon veröffentlicht hat.
Absolut, ja, zwar sofort, ne, hat er bekommen, sofort veröffentlicht. Und diese Systematik haben wir vorhin ja schon besprochen, dass manche Menschen ihr Leben lang verzweifelt Anerkennung von außen brauchen, weil ein Teil von ihnen sich eben dauerhaft wertlos fühlt. Und wenn Gesprächspartnerinnen und Partner sich dann allerdings unterwerfen, solchen Menschen gegenüber, dann kann das auch den Respekt und das Vertrauen der anderen Beteiligten, Beschädigten einerseits, ne? Und andererseits, wenn jemand bewusst oder unbewusst diese Überzeugung hat, ich bin nichts wert, dann ist es wie so ein Fass ohne Boden, das die Person grundsätzlich nur selber reparieren kann. Der Politikexperte Simon Koschut rät da zu einem anderen Verhalten.
Eine viel bessere Strategie, und da finde ich, sind Menschen wie Stoltenberg, der ehemalige NATO-Generalsekretär, wirklich, wirklich erfolgreich gewesen, ist diese graue Stein-Strategie, dass man sich einfach ganz bewusst bedeckt hält, ganz sachlich, unemotional mit dem Narzissten umgeht, ihm auch gar nicht die Aufmerksamkeit gibt, die er möchte, aber ihn trotzdem nicht verärgert und aber trotzdem klar sagt, das sind unsere Interessen und das ist deine Meinung, die akzeptiere ich, aber das ist meine Meinung. Fertig. Das hat Stoltenberg sehr, sehr gut hingekriegt und hat er auch, deswegen hat man ja auch den Trump-Flüsterer genannt, weil er es eben geschafft hat, diese sachliche Ebene mit Trump aufzubauen, die ihn für Trump auch gar nicht als gefährlich erscheinen hat lassen. Ja, also der Stoltenberg war für ihn keine Gefahr. Der hat gesagt, ja gut, das ist eigentlich so ein netter Typ, ungefährlich, so ein bisschen trottelig vielleicht aus seiner Sicht, ne? Aber der tut mir nichts. Und dadurch hat Stoltenberg wirklich es geschafft, so einen Zugang zu erreichen und die NATO auch relativ unbeschadet durch diese erste Amtszeit zu bringen.
Okay, also kein Angriff, aber auch auf der anderen Seite keine Anbiederung oder Unterwerfung, sondern Akzeptanz und Verstehen von möglichen Ursachen und gleichzeitig auch Klarheit, was die eigenen Grenzen und Interessen angeht. Jetzt muss ich gerade an das denken, was du zu Beginn gesagt hast, Julia, dass so ein Handeln zwar einfach sei, aber so richtig leicht damit umzugehen ist es ja nicht.
Also die Strategie, die du gerade beschrieben hast, ist vergleichsweise einfach, ne? Aber wenn ich mal auf mich gucke, auch wenn ich das weiß, mir fällt es absolut nicht leicht, ruhig und gesammelt zu bleiben, die Interessen und Bedürfnisse und auch die traumatischen Erlebnisse anderer zu vermuten, mich also empathisch in die einzufühlen, wenn ich selber gestresst bin. Und es fällt mir umso schwerer, je wichtiger die Sache ist, um die es mir geht. Auch wenn das Vorgehen, also diese Strategie auf eine Art eben einfach ist. Eigene Bedürfnisse verstehen, Bedürfnisse anderer verstehen, Lösung finden, die Bedürfnisse aller im Blick hat. Das klingt ja irgendwie einfach, oder?
Es klingt einfach, aber ja, wenn es sogar um Entscheidungen wie Krieg und Frieden geht, ganz so leicht ist das dann, glaube ich, doch nicht.
Ja. Also einfach und gleichzeitig nicht leicht. Und was daraus eben auch klar wird, die Basis für dieses Verhalten, das Koschut empfiehlt, für das er auch Stoltenberg lobt, das ist erstmal die eigene emotionale Regulationsfähigkeit. Und um es nochmal mit General Petraeus zu sagen, wir müssen unseren Blick über die Reichweite eines M16 hinausrichten.
M16, das ist ein US-amerikanisches Sturmgewehr. Jetzt erklär nochmal genauer, was ist mit dieser emotionalen Regulationsfähigkeit gemeint?
Ja, also wir dürfen erkennen, was uns auf die Palme bringt. Ja. Und wenn ich jetzt merke, ich bin gestresst davon, ja, also wenn du mir was erzählst, Kai, und ich merke, boah, bring mich total auf die Palme, bin gestresst, dann darf ich mir auch erstmal Unterstützung von außen holen, im Zweifel. Ja. Auch mal vielleicht erstmal aus dem direkten Kontakt mit der Person, die mich stresst, rausgehen, runterkommen, meine eigenen Interessen und Bedürfnisse verstehen, die da gerade so im Mangel sind von dem, was du da gerade zu mir gesagt hast. Und dann später gesammelt und ruhig eben weiterverhandeln können. Also diese emotionale Regulationsfähigkeit, das kann auch trainiert werden, ne, wenn man das möchte. Auch und gerade im außenpolitischen internationalen Kontext. Hier geht es jetzt also nicht nur ganz konkret um den Umgang mit dem US-Präsidenten, sondern ganz grundsätzlich um zweckmäßiges Verhalten für nachhaltige politische Entscheidungen. Und Kossuth empfiehlt deswegen, dass Politikerinnen und Politiker sich auch von psychologischem Fachpersonal beraten lassen.
Wir interagieren ja nicht mit Ländern, sondern interagieren ja mit Menschen, mit bestimmten Persönlichkeitsstrukturen und Emotionen. Und das Wissen über diese Persönlichkeitsstrukturen und Emotionen ist einfach entscheidend. Nicht nur, wie die andere Person tickt, sondern vor allem auch, sich über die eigenen Emotionen, über die eigene Wahrnehmung und Persönlichkeit auch im Klaren zu sein. Also wie reagiere ich in bestimmten Situationen und sich nicht zu überschätzen und zu sagen, oh, ich kann das schon ganz entspannt und alleine. Also psychologische Beratung fände ich in der Politik nach wie vor unheimlich wichtig. Es hat aber natürlich immer dieses Stigma nach dem Motto, ich bin ja nicht krank, ne? Ich brauche ja keinen Psychologen an der Seite. Aber darum geht's ja nicht. Es geht um Strategie. Es geht um politische Strategie und die Fähigkeit, Interessen möglichst gut durchzusetzen oder mit anderen zusammen Kooperationen und gute Ergebnisse zu erreichen.
Und das ist ein wichtiger Punkt dabei, ne? Wenn eine politische Entscheidung wirklich nachhaltig sein soll, mit möglichst wenig unerwünschten Nebenwirkungen, dann ist es laut Kossuth wichtig, die eigene Macht, die man hat, nicht nur zu nutzen, um die eigenen Interessen durchzusetzen, vielleicht sogar mit Zwang, Drohen und Strafen. So ein Verhalten wird in der Politikanalyse auch Power Over genannt, also Macht über jemanden ausüben. Das hat aber selten langfristigen Erfolg. Kossuth empfiehlt deswegen, in der internationalen Politik Schritt für Schritt zu einer Power-With-Haltung zu kommen. Also Macht mit, ne? Die eigene Macht so zu nutzen, dass alle Beteiligten davon profitieren.
Davon sind wir allerdings ziemlich weit entfernt, wenn man sich mal so die aktuelle internationale Lage anschaut. Da erscheinen ja die Europäer und Deutschland gerade oft sehr ohnmächtig.
Ja, ich glaube auch, wir sind da weit davon entfernt. Ich glaube, das würde auch ein ziemliches Umdenken gerade auch für die deutsche Außen- und auch Wirtschaftspolitik zum Beispiel erfordern. Ich erinnere da zum Beispiel mal an die Gaspipeline Nord Stream 2, mit der Deutschland ja noch mehr billiges Gas aus Russland kaufen wollte, noch mehr als zuvor eh schon, obwohl das die europäischen Partnerländer abgelehnt haben. Also wenn man sich mal die Bereiche anschaut, wissen, wollen und können, das ist ja nicht dasselbe, sind drei verschiedene Sachen, da würde zunächst eben mal der Entschluss stehen zu nachhaltigen kooperativen Entscheidungen. Also das erstmal sich zu entscheiden, ich will das, ne? Ich will nicht nur meine eigenen Interessen auf Teufel komm raus durchsetzen mit der Macht, die ich habe, sondern ich will Kooperation haben. Und für diese nachhaltigen kooperativen Entscheidungen empfiehlt Kossuth.
Was wir bräuchten, wäre eher eine Gefühlsstruktur der Empathie auf internationaler Ebene, die eben dazu führt, dass wir uns in die Gefühle der anderen Staatenlenker und auch in die Bedürfnisse der anderen Nationen hineinversetzen und überlegen, okay, was brauchen die eigentlich und was brauche ich und wie können wir das gemeinsam erreichen? Zum Teil klappt es ja. Also es gibt ja durchaus Beispiele, wo das funktioniert, ne? Also Stichwort Landminenverbot zum Beispiel. Oder auch beim Klimawandel funktioniert das manchmal auch, dass alle Staaten sehen, merken, wir sitzen im selben Boot, ja, wir müssen jetzt zusammen kooperieren, sonst werden wir alle verlieren. Aber da steht eben immer dieses andere da entgegen, ne? Dieses Klima der Furcht und der Angst, die dem entgegenwirkt und die eben trotzdem diese kurzfristigen Gewinne, Power Over, eben dann doch wieder belohnt. Und vor diesem Dilemma stehen wir so ein bisschen.
Vielen Dank, Julia, für deine Recherchen und weiterführende Links zu diesem Thema. Findet ihr auch in unseren Shownotes.
Sehr gerne.
Und für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich aus Hamburg Stefan Niemann
und Kai Küstner.
Hallo, ich bin Arne Schulz, einer von vier Hosts vom ARD Klima Update. In unserem Podcast erwarten euch alle zwei Wochen tiefgründige Klimarecherchen aus Deutschland und der ganzen Welt. Außerdem hört ihr bei uns Interviews mit Expertinnen und Experten, die spannende Einblicke bieten.
Das beschleunigt sich jetzt mit der Elektromobilität. Gucken Sie sich Norwegen an. Da hat dieser Übergang von 20% auf nahezu 100% innerhalb von 10 Jahren stattgefunden. Es ist also möglich.
Und wir legen besonderen Wert darauf, immer auch eine Perspektive zu vermitteln, die Mut macht. Damit ihr keine neue Folge verpasst, abonniert jetzt das ARD Klima Update, zum Beispiel in ARD Sounds.